Hallo und herzlich willkommen zu unserem AOK Praxistalk. Mein Name ist Tina Tatenhorst. Heute sprechen wir über das Thema medizinisches Cannabis. Wann ist eine Therapie sinnvoll? Welche gesetzlichen Rahmenbedingungen gibt es dazu und wie sieht es denn auch mit der Wirtschaftlichkeit aus? Um diese Fragen zu klären, spreche ich heute mit Herrn Dr. Carsten Brau, Facharzt für Anästhesiologie und Zusatzbezeichnung, insbesondere für spezielle Schmerztherapie, Palliativ- und Suchttherapie, ebenso Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin und Herrn Dr. Matthias Justus, Apotheker der AOK Niedersachsen. Ich begrüße Sie recht herzlich.
Ja, hallo, vielen Dank.
Ja, vielen Dank, hallo.
Das Thema medizinisches Cannabis wirft in der Praxis sicherlich immer noch nach wie vor viele Fragen auf, besonders in Bezug auf die Indikation, die gesetzlichen Vorgaben und auch die Erstattung durch die Krankenkassen. Ich freue mich, wenn wir heute ein wenig Klarheit schaffen können. Dann starten wir am besten mit den gesetzlichen Grundlagen. Seit wann und unter welchen Bedingungen ist medizinisches Cannabis in Deutschland verordnungsfähig? Gib uns doch mal einen kurzen Rückblick, Matthias.
Ja, die Verordnungsfähigkeit von Cannabis, zumindest im etwas größeren Rahmen, wurde 2017 eingeführt mit der Ergänzung des Paragraphen 31 SGB 5 um den Absatz 6. Dort wurde halt Kriterien definiert, unter denen Cannabis verordnet werden dürfen. Ganz kurz zusammengefasst, es muss eine schwere Erkrankung vorliegen. Es muss eine, kurz gesagt, eine therapeutische Alternativlosigkeit vorliegen und es muss eine Chance geben, dass die Therapie einen positiven Einfluss auf die Erkrankung des Versicherten hat. Damit ist das Ganze gestartet. Von dem medizinischen Dienst wurde ein Arztfragebogen entwickelt, den die Ärzte ausfüllen können, wo so ein paar Fragen abgebildet worden sind, die ausgefüllt werden sollen. Und dann, wenn die Voraussetzungen dann erfüllt waren oder nicht, konnte dann eben eine Cannabis-Therapie starten oder wurde auch gegebenenfalls dann abgelehnt. Da das schon durchaus zu einigen Differenzen und Diskussionen geführt hat, auch zu einigen Klageverfahren, kam es im Jahr 22 zu einem grundlegenden Urteil des Bundessozialgerichts, das eben in vier Klageverfahren eben Grundsatzentscheidungen getroffen hat, unter welchen Bedingungen eben Cannabis verordnet werden darf oder und welche Voraussetzungen der Antrag des Arztes erfüllen muss. Der nächste Schritt war dann die Einführung der Paragraphen 44 und 45 in die Arzneimittelrichtlinie, die Vorgaben des SGB noch um einige Punkte erweitert und ergänzt hat. Und jetzt das Neueste, was eben auch schon aus der Arzneimittelrichtlinie hervorgeht, ist, dass jetzt zum November 2024 es eine Liste von Facharztgruppen gegeben hat, die ohne Genehmigung durch die Krankenkasse verordnen können. Und es wurden auch einige Facharztbezeichnungen definiert. Diese können ohne Krankenkassengenehmigung Cannabisverordnung ausstellen, dürfen aber auch weiterhin Kostenübernahmeanträge stellen.
Okay. Also der Genehmigungsvorbehalt ist für viele Arztgruppen dann seit letztem Jahr aufgehoben worden. Das hat ja sicherlich viele Vorteile, aber doch auch Problematiken mit sich, Herr Dr. Brau, oder?
Genau, der Dr. Justus hat ja gerade diese Historie nochmal dargestellt. Aus der Arztsicht war das natürlich auch alles nicht so einfach, nicht? Irgendwie diese ständige Adaptierung eben von Cannabis-Vorgaben eben durch Kasse und Gesetzgeber irgendwie ohne Vorerfahrung, ohne Zulassungsstudien jetzt hier mit einem neuen Produkt, was irgendwie tatsächlich sehr oft nachgefragt wurde, irgendwie jetzt in den Markt zu gehen. Und wir haben eben diese jetzt auch diesen Wegfall des Genehmigungsvorbehaltes für verschiedene Arztgruppen, unter anderem für mich auch als Schmerztherapeut und Anästhesiologe, aber auch für viele internistische Kollegen und Kolleginnen. Und wir wissen jetzt irgendwie gar nicht genau, was wir jetzt machen, ob wir verordnen oder eben Anträge stellen. Und das Problem ist so ein bisschen die gemeinsame Erfahrung, die wir jetzt in den letzten Jahren gemacht haben miteinander, eben über auch viele Anträge, die tatsächlich abgelehnt wurden und wo es gerade eben auf die schwere Erkrankung oder auch die Nichtverfügbarkeit von Standardtherapien einhergeht, haben wir uns jetzt entschlossen, bei uns in der Praxis, aber auch den Empfehlungen der Fachgesellschaft zu folgen, dass wir tatsächlich jetzt weiterhin auch diese Anträge stellen.
Ja, vielen Dank. Und wie steht die AOK Niedersachsen zu dieser Aussage?
Also grundsätzlich unterstützen wir das. Das ist eine Situation, in der dann der für den Arzt und die Arztpraxis Sicherheit herrscht. Der Arzt ist dann auf der sicheren Seite, dass die ganzen Vorgaben des Gesetzgebers und der Arzneimittelrichtlinie hier eingehalten worden sind. Auf der anderen Seite, wenn man selber die Therapie durchführt ohne Kostenzusage, muss man da grundsätzlich mit rechnen, dass im Nachgang nachgefragt wird, dass es Prüfanträge gibt und dann muss man im Nachgang alle Punkte, der SGB und die Arzneimittelrichtlinie und das Bundessozialgericht definiert hat, dann eben vorhalten und nachweisen können.
Wir hatten eben gehört, dass die Cannabistherapie ja nur bei schwerwiegenden Erkrankungen angezeigt ist. Wie sieht das bei Ihnen in der Praxis aus, Herr Dr. Brau?
Die Frage ist ja, was ist eine schwerwiegende Erkrankung? Und da gibt es ja verschiedene Begriffserklärungen. Für uns ist eine schwerwiegende Erkrankung auch eine Rückenschmerzerkrankung, die dazu führt, dass der Patient nicht mehr erwerbstätig sein kann. Aus meiner Perspektive schon. Also ich glaube, dass der Gesetzgeber 2017 eher an Palliativsituationen gedacht hat oder an Schwester. Also die haben ja mit viel weniger Patienten gerechnet, als letztlich jetzt irgendwie diese Medikation in Anspruch nehmen möchten. Und von daher ist es jetzt irgendwie so, dass man natürlich mit jedem Einzelfall gucken muss, ist das schwerwiegend oder nicht. Und das muss man ja auch in diesen Anträgen eben begründen. Und das Schwerwiegende ist tatsächlich für uns etwas, was wir individuell abwägen. Mhm. Schwierig.
Yes. Ja, ist sicherlich schwierig. Sie hatten eben angesprochen, der Gesetzgeber hat ja am Anfang mal so Zahlen von ungefähr 800 Patienten für alle Krankenkassen deutschlandweit definiert. Da ist natürlich die Antragszahl doch deutlich gestiegen in den letzten Jahren.
Genau, ich glaube, gerade 2017 ging das ja ab wie eine Rakete. Ne? Also genau. Da kamen wir ja auch gar nicht hinterher. Und da gab es ja auch noch diese Möglichkeit eben der Verordnung, wenn eben in einer bestimmten zeitlichen Frist eben die Anträge nicht entschieden wurden. Das haben wir 2017 erlebt und dann wurde ja nachgerüstet tatsächlich und miteinander auch eben Genehmigungsverfahren jetzt entwickelt. Mhm. Wobei der neue Arztfragebogen gefällt mir nicht, weil der noch umfangreicher ist als der alte. Und da kommt wesentlich mehr Belastung auch noch für die Arztpraxis auf die Arztpraxen zu. Das werden wir nochmal sehen, wie wir das einpflegen.
Gut, was ist denn der eigentliche Anspruch an die Cannabistherapie? Viele Patienten kommen ja sicherlich und fragen auch gezielt nach einer Cannabistherapie. Wie gehen Sie da vor?
Genau, das ist ein spannendes Phänomen, was wir in den Jahren auch erleben konnten, dass viele Patienten eben mit einer Therapieidee zum Arzt kommen und nicht der Arzt die Therapieidee zum Patienten bringt. Cannabinoide in unserer Erfahrung können viele Dinge klären und für mich ist ein Cannabisprodukt, und ich sage hier jetzt ganz bewusst Cannabisprodukt, weil ja nicht nur das THC therapiert, sondern auch das CBD, auch die Kombination vernünftig funktioniert, auch die anderen Cannabinoide eine gewisse Rolle spielen. Cannabinoid-Medikamente können tatsächlich im Sinne eines Co-Analgetikums verschiedene Dinge regeln. Und ich finde, gerade was so diese Sache Schmerz, also Analgesie, Muskelspastizität, also Muskelentspannung, aber auch Appetit und Gewichtszunahme unter dieser Medikation hat in verschiedenen Erkrankungen einen durchaus sehr wertvollen Ansatz. Und von daher ist es tatsächlich so, dass irgendwie tatsächlich gerade auch im palliativmedizinischen Kontext Cannabinoide eben eine gewisse Rolle spielen. Und was keine Rolle spielt, ist tatsächlich eine Schnellanflutung von irgendwelchen, also Schnellfreisetzer, so wie eine Inhalationstherapie, wo wir auch psychotrope Effekte haben, die wir eigentlich ja nicht haben wollen. Da gibt es eine ganz geringe Indikation für. Und wenn man über Blütentherapie spricht, dann sind das einige ganz wenige Patienten, die davon profitieren. Und ich habe einen Patienten im Kopf, der hatte schon eine Genehmigung zum Anbau damals. Und der ist ein hochquerschnittsgelähmter Patient, der tatsächlich immer wieder sich selbst kathetern muss und das nur hinbekommt, wenn er eben Cannabinoide konsumiert. Und der konnte das ja im Vorfeld schon darlegen, dass er eben selber anbauen durfte. Und der kriegt auch immer noch weiter Blüten verordnet und eben Spastizitäten, also einschießende Spastizitäten zum Beispiel, die durchbrochen werden können. Da können wir über Blütentherapie nachdenken. Ansonsten ist das tatsächlich eher nicht unser Ziel. So, unser Ziel ist, die Bedienung von Cannabis-Rezeptoren eben ohne diesen psychotropen Effekt. So als Co-Analgetikum, möglichst nebenwirkungsarm. Und diese wenigen Nebenwirkungen konnten wir tatsächlich auch in den Registerstudien beweisen, auch bei den älteren Damen und Herren.
Ja, danke. Genau, jetzt haben wir ja die Sicht eines Arztes zur Verordnungsfähigkeit gehört. Blicken wir noch einmal von der Seite der Krankenkasse auf dieses Thema. Welche Herausforderungen siehst du hier, Matthias?
Ja, die Einschätzung teile ich so ganz grundsätzlich, dass Cannabisblüten die letzte Wahl unter den Cannabispräparaten sind. Cannabis ist ja vom Gesetzgeber als Last-Line-Therapie angedacht worden, aber wenn Cannabis dann in Frage kommt und Cannabistherapie durchgeführt wird, hat der Gesetzgeber hier auch eine Regelung getroffen, dass im Prinzip zuerst Dronabinol oder Fertigarzneimittel zur Anwendung kommen sollen. Wenn die nicht in Frage kommen, gegebenenfalls können dann auch Extrakte eingesetzt werden, aber die Blüten sind halt die letzte Therapielinie und die müssen ja auch in den Anträgen separat begründet werden und eben auch, das müsste man auch entsprechend sprachfähig sein, wenn es dann wirklich mal zum Prüfantrag kommt, dass man hier begründen kann, warum die Cannabisblüte zum Einsatz kommen musste.
Ja, genau. Hier haben wir natürlich den Blick aus der Wirtschaftlichkeit immer. Was bedeutet das aber für den Arzt? Wir haben ja gesagt, Sie haben die Arbeit vorweg und auch eventuell bei den Regressen später. Wenn das soweit ist, deswegen sagen wir ja auch immer gerne, eine gute Dokumentation ist sehr wichtig bei diesen Fällen. Können Sie da was zu sagen?
Ja, unbedingt. Also ja, eine gute Dokumentation ist unbedingt notwendig, ganz klar. Es ist aber auch schwierig im Rahmen der Wirtschaftlichkeit tatsächlich zu ermessen, was ich da eigentlich verordne, weil der Cannabismarkt so volatil ist, dass ich mich eigentlich täglich mit meinem Apotheker auseinandersetzen müsste, was denn jetzt gerade so die Marktpreise von diesen Medikamenten sind. Und das als überregionaler Versorger, der wir nun mal in Osnabrück sind, müsste ich das nicht nur mit einer, sondern mit ganz vielen Apotheken und auch mit den Online-Apotheken machen. Von daher ist eine wirklich wirtschaftliche Situation, also wirtschaftliche Verordnung eben so wie bei den Fertigarzneimitteln hier im Cannabismarkt irgendwie schwierig. So, Sie sprachen vorhin Dronabinol als Monosubstanz THC ein. Wir wissen, Dronabinol, also das THC mit in Fixkombination auch mit Cannabidiol tatsächlich ganz, also gerade auch bei Patienten, die oder wo wir eben sich auch antagonisierende Effekte haben möchten, sinnvoll ist. Das Sativex ist häufig eben ein Präparat, was als Fertigarzneimittel, das funktioniert häufig gut, manchmal aber auch nicht, aufgrund auch der Galenik und des Alkoholgehalts dieses Sprays. Von daher wären wir dankbar, wenn der Gesetzgeber sich hier nochmal kundig machen würde und tatsächlich die Vollspektrumextrakte auch noch mit ins Boot holt, weil eben hier die ganze Pflanze genutzt wird und eine Pflanze mit über 100 Inhaltsstoffen auf 2 runterzubrechen, ist schwierig. Von daher bin ich ganz gespannt, wie der Markt so weitergeht. Es gibt ja jetzt irgendwie neue Galeniken, die auf den Markt kommen. Ne? Also auch gerade was Schnellfreisetzer angeht, erhoffen wir uns dann tatsächlich von der Forschung eben auch Alternativen, die dann das THC eben nicht inhalativ schnell freisetzen, um eben die wenigen Indikationen für Blüten noch mit zu bedienen. Und wir hoffen natürlich auf Fertigarzneimittel. Das wäre natürlich so die Idee und der Wunsch für die Zukunft.
Grundsätzlich sind ja auch Cannabis-Extrakte verordnungsfähig und da gibt es ja mittlerweile auch einen relativ breiten Markt. Auch da gibt es ja mittlerweile inhalative Zubereitungen. Also da gibt's, und das, diese sind ja auch durchaus einsetzbar, wenn es da eben gute Gründe für gibt. Und das ist ja gerade der Punkt. Jetzt sollen ja auch demnächst Fertigarzneimittel eingeführt werden. Stehen ja welche vor der Zulassung. Das ist natürlich für alle Seiten eine gute Sache, wenn es dann wirklich Arzneimittel gibt, für die es vernünftige Studien gibt, die nachgewiesen haben, was sie können und dass man dann eben für alle Seiten im Positiven eine leitliniengerechte und dann auch zulassungsgerechte Therapie dann haben.
Genau, wobei die Inhalation natürlich jetzt nicht unser primär Liebling in der Darreichung ist, ne? Weil in einem deutschen Krankenhaus zu inhalieren ist, glaube ich, noch schwierig, weil ich glaube, ein allgemeines Rauchverbot herrscht. Also da sind unsere Patienten auch schon häufig an die Grenzen gekommen. Gerade dieser Patientin, von dem ich vorhin berichtet habe. Von daher wären ja Galeniken vernünftig, die auch tatsächlich sehr verlässliche Konzentrationen machen, also die berechenbar sind, wo ich dann etwas einnehme, was dann auch eine Zeit- und Dosiskinetik hat, die verlässlich ist. Und das haben wir eben bei der Vaporisation, glaube ich, nicht so optimal. Also von daher, da wird die Zukunft einfach dieses Medikament entwickeln. Und ich bin ja total froh, dass eben Cannabis als Medikament verfügbar ist und da gibt es Kontraindikationen und Indikationen und da gibt es aber auch eben Nebenwirkungen, wo wir das Medikament dann auch wieder einfach absetzen, wenn es nicht funktioniert. So.
Ja, sehr schön. Ich glaube, dann haben wir die Verordnungsfähigkeit und die Wirtschaftlichkeit betrachtet. Sollen wir hier nochmal irgendwie 3 wichtige Punkte zusammenfassen?
Ja, Anträge schreiben.
Ja.
Marktübersicht haben tatsächlich und vernünftig miteinander, also vernünftige Mengen verordnen. So, das ist gerade, wenn man sich für eine Blütentherapie entschieden hat, muss man halt eben gucken, dass irgendwie eine 100-Gramm-Verordnung nicht wirtschaftlich sein kann, erstens, und zweitens irgendwie auch keine vernünftige Menge darstellt. Weil in den Registerstudien sehen wir, dass die Patienten so 1,5, 2, maximal 2 Gramm pro Tag inhalieren. Und das ist so der Durchschnitt. Und alles, was drüber ist, ist tatsächlich in Frage zu stellen.
Ja, vielen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat unser Austausch mit Herrn Dr. Brau und Herrn Dr. Justus gefallen. Wenn Sie Fragen dazu haben oder Anregungen, wenn uns ein Feedback geben möchten, dann schicken Sie uns einfach eine E-Mail an praxis-talk@nds.aok.de. Ansonsten wünschen wir Ihnen einen guten Praxisalltag und hoffen, dass Sie demnächst wieder reinhören.